Hallo und herzlich willkommen zu Blue Wave, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt. Wir sind wieder da und freuen uns, dass auch Sie heute eingeschaltet haben.
Ja, und wir, das sind Amanda, die Sie gerade gehört haben, und ich, Marie von Drees und Sommer. Und wir sprechen hier im Podcast über die faszinierende Welt der Gebäude, Infrastruktur, Industrie und Stadtentwicklung. Und das immer in Verbindung mit Themen, die uns alle bewegen. Und heute geht es um Fußball, ganz konkret die EM. Amanda, hast du denn die EM verfolgt?
Ja, klar, natürlich. Also gerade auch einfach, weil es dieses Jahr natürlich im eigenen Land in Deutschland stattfindet. Und witzigerweise war ich auch zum ersten Deutschlandspiel, also ich muss mich jetzt als Deutschland-Fan kurz outen, nicht wirklich, aber einfach der Nationalität geschuldet. Zum ersten Deutschlandspiel war ich in Schottland gerade und das war ja gegen Schottland und das haben wir im Pub live verfolgt und das war natürlich ja frustrierend eigentlich mit anzuschauen. Wir haben uns auch gar nicht mehr richtig freuen können dann für unser eigenes Land, weil das einfach natürlich ein bisschen mit dem 5:1 und irgendwie das eine Tor für Schottland dann ein Eigentor eigentlich war, nicht ganz so schön war mit anzuschauen. Aber ich muss sagen, die Schotten waren fröhlich drauf und haben das mit hoch erhobenem Haupt mitgenommen oder hingenommen, besser gesagt. Wie ist es bei dir? Hast du die EM verfolgt?
Ja, auch an ganz unterschiedlichen Orten tatsächlich. Also ähnlich wie bei dir habe ich das erste Spiel in Frankreich geschaut, weil wir da gerade im Urlaub waren. In einem Bergdorf irgendwie im Nirgendwo auf einem Fernsehbildschirm übertragen. Und bin dann aber dadurch so ein bisschen, auch nachdem sie das erste Spiel gewonnen hatten, ins Fieber geraten, weil ich jetzt normalerweise auch nicht der Riesenfußballfan bin. Also Bundesliga oder so ist nicht so meins. Aber zu WM und EM bin ich dann auf alle Fälle immer mit viel Motivation am Start und habe dann tatsächlich irgendwie das klassische ja, zu Hause gucken in Deutschland gemacht. Einmal haben wir im Auto geschaut tatsächlich, weil wir noch auf dem Rückweg waren. Und das Ganze ist dann gegipfelt, dass ich die Gelegenheit hatte, mir tatsächlich ein Spiel im Stadion anzuschauen. Ich habe Frankreich gegen Belgien, also das Achtelfinale im Stadion in Düsseldorf schauen können. Und das war natürlich einmalig. Also wenn man da einmal im Stadion ist und die Stimmung mitkriegt und dann auch noch so Top-Player, also in Kylian Mbappé und irgendwie sowas sieht, das ist Wahnsinn. Da kann man eigentlich gar nicht mehr anders als mitfiebern.
Klingt cool.
Wobei es tatsächlich auch da schwierig war, weil wesentlich mehr Belgier im Stadion waren und die Franzosen ja gewonnen haben. Aber wir konnten dann so ein bisschen wandneutral Farben unterlegt, sodass wir uns anpassen konnten. Aber auf alle Fälle mitverfolgt und sehr gespannt mitverfolgt.
Stark. War das das erste Mal für dich im Stadion?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war vorher schon mal da, auch genau in dem Stadion zu einem Spiel von Fortuna Düsseldorf. Von daher habe ich auch so ein bisschen den Wandel gesehen, wie es funktioniert von einem Bundesliga-Stadion zu einem Euro 2024-Stadion. Da erfahren wir auf alle Fälle auch gleich später von unserem Experten, den wir noch eingeladen haben, mehr zu. Da wird es mich heute in der Folge ganz konkret gehen. Aber vielleicht, bevor wir wirklich thematisch in das Thema Stadionbau reinstarten, Amanda, würde ich gerne noch kurz so einen kleinen Faktencheck machen, damit wir auch und alle unsere ZuhörerInnen auf dem gleichen Stand sind. Amanda, weißt du denn, wann die erste EM in Deutschland stattgefunden hat?
Boah, die allererste EM in Deutschland. Das jetzt, da triffst du mich jetzt richtig kalt. Lass mich mal überlegen. Ich würde sagen, vielleicht 1950.
Ja, nicht ganz. Wir sind 30 Jahre später unterwegs, nämlich 1988. Und generell ist jetzt die EM, die stattfindet, erst die zweite EM, die in Deutschland überhaupt stattfindet. Die erste im wiedervereinigten Deutschland. 1988 war es.
Ja, okay. Nee, hätte ich jetzt gedacht, dass es sogar schon ein bisschen früher losging oder dass es schon früher bei uns war. Weißt du denn eigentlich, welches das größte Stadion in Deutschland ist, also beziehungsweise die meisten ZuschauerInnen umfasst?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss erst mal kurz überlegen, welche Stadien alle in Deutschland dabei sind. Also Berlin und München waren ja so die ersten großen Austragungsorte. Von daher, ich würde jetzt mal auf München tippen.
Stimmt nicht ganz. Tatsächlich ist es Berlin mit rund 70.000 Sitzplätzen.
Ah, okay, siehst du, da habe ich wieder was dazugelernt. Und dann muss ich das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, wohl mal ins Stadion gehen. So, und jetzt haben wir schon ein bisschen was über Fußballstadien gelernt, aber was wir neben der Größe sonst noch alles Interessantes über Fußballstadien wissen sollten und wie genau, ich habe es schon angeteasert, so ein Stadion überhaupt aufbereitet sein muss für so ein Großevent wie die Euro 2024, das erzählen jetzt nicht wir, sondern unser Experte Tristan Schmedes, den wir eingeladen haben. Hi Tristan, schön, dass du heute bei uns bei Blue Waves zu Gast bist.
Hallo Marie, hallo Amanda. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Sehr gerne. Wir kennen dich ja schon. Wir arbeiten alle drei bei Dres und Sommer, aber unsere ZuhörerInnen natürlich nicht. Von daher stell dich doch einmal ganz kurz vor und sag, was du bei uns machst.
Ja, ich bin bei Dres und Sommer Senior-Projektleiter und ich darf mich in meinem täglichen Doing vordergründig mit Projekten aus der Sport- und Unterhaltungsindustrie beschäftigen. Das heißt, ich arbeite vordergründig für Fußballvereine, betreue deren Bauprojekte und da kommt natürlich dann auch immer das Stadion ins Spiel, weil das natürlich das Herz eines Fußballvereins ist und ein Stadion natürlich auch immer sehr viel Aufwand bedeutet, immer wieder neu up to date sein muss. Und wenn dann nochmal so ein Thema wie die Europameisterschaft um die Ecke kommt, dann muss natürlich nochmal ein bisschen mehr gemacht werden. Und da darf ich mich dann eben mit meinem Team von Dreso-Kollegen dann damit beschäftigen, das Stadion auf Vordermann zu halten und auch zu bringen.
Okay, und neben dem Beruflichen, wie ist dein persönlicher Bezug zum Fußball?
Ja, der volle Fußballfanatiker im Endeffekt. Also schon von Kindesbeinen an selber gespielt und eigentlich immer voll dabei gewesen. Stadien, Trikots, große Turniere, immer live verfolgt, immer dabei gewesen. Und wenn man sich dann beruflich noch damit beschäftigen darf, ist das natürlich das Nonplusultra.
Ja, man sieht auch, das sehen natürlich jetzt unsere Zuhörer nicht, aber dein breites Grinsen beim Thema Fußball, die auf alle Fälle aufkommt. Aber ein ganz schönes Stichwort, weil du hast ja jetzt gerade gesagt, leidenschaftlicher Fußballer. Von daher haben wir auch noch zwei kleine Fragen für dich vorbereitet, um ein bisschen dein Fußballwissen zu testen.
Mhm.
Was glaubst du denn, welches das schnellst erzielte Tor war? Also nach Anpfiff, wann ist das schnellste Tor jemals gefallen?
Jemals im Fußball?
Mhm, jemals.
Ich weiß nur, dass es vielleicht so 8-9 Sekunden war. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass Albanien jetzt bei der Europameisterschaft, glaube ich, das schnellste Tor geschossen hat. Das ist mir jetzt noch präsenter, sage ich mal, als das wahrscheinlich, was du jetzt gleich sagen wirst, vor 60 Jahren irgendwie geschossene Tor. Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz präsent.
Ja, beides tatsächlich richtig. Also der schnellste Treffer innerhalb dieser EM war tatsächlich innerhalb von 22 Sekunden. Albanien gegen Italien war's und der Torschütze war Nedim bei Rami.
Mhm.
Und das schnellste Tor generell und losgelöst von der EM, und jetzt wird es nämlich interessant, war tatsächlich auch gar kein Profifußballspiel, sondern war ein Amateurfußballspiel aus England und das dauerte ganze 2,5 Sekunden.
Also unglaublich.
Warst du auf alle Fälle nach, aber 2,5 Sekunden. Ich überlege allein die Sprintstrecke. Du startest los, also er muss ja wirklich zack, raufgeschossen und los. Aber
Wer war das? Ich bin schon kurz davor, YouTube anzuwerfen, weil das würde ich mir gerne angucken, wie schnell, weil gelaufen ist er nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
Burroughs heißt der Gute und es war, wie gesagt, ein Amateurfußballclub, aber er hat damit einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommen.
2,5 Sekunden Amateurfußball?
Ja.
Ja, das schaffe ich vielleicht 2004. Auch noch beim nächsten Spiel.
Vielleicht war es auch direkt am Anfang. Gepfiffen, erste Sekunde, 11 Meter, aber ist unwahrscheinlich.
Ich glaube, anders geht's gar nicht, ne? Also der muss vom Anstoßpunkt geschossen haben und der Torwart muss ordentlich gepennt haben.
Ja. Ich glaube, ja, damit rechnest du auch in den ersten 2 Sekunden bestimmt nicht.
Nee.
Also wenn wir das Video erfinden, tun wir es noch in die Shownotes mit rein vielleicht.
Unbedingt, ja.
Eine Frage interessiert mich tatsächlich jetzt noch, so ein bisschen regionaler Bezug. Du bist in Hamburg und wie gesagt, Volksparkstadion für die Euro 2024 umgebaut. Das ist ja das Stadion vom HSV. Es gibt ja 2 wichtige Vereine in Hamburg. Daher die Frage, bist du HSV oder St. Pauli-Fan?
Ja, die Frage höre ich öfter. Deswegen verzeiht mir, dass die Antwort schon parat liegt. Ich muss es ja nicht sein. Ich muss mich nicht entscheiden. Erstens, von Berufswegen her sind wir natürlich neutral. Wir wollen ja natürlich auch alle Vereine dieser Welt auch neutral und sachlich beraten können. Und außerdem komme ich ja ursprünglich aus Süddeutschland. Das heißt, ich habe das gar nicht so, sage ich mal, von Kindesbeinen erlebt, diese Rivalität. Von daher muss ich mich da nicht entscheiden. Ich habe große Sympathien für beide Vereine. Wir durften ja auch schon für beide Vereine tatsächlich arbeiten. Volksparkstadion hast du schon gesagt. Auch für den FC St. Pauli haben wir ja im VIP-Bereich gearbeitet, den neu gestaltet bei Dres und Sommer. Und das funktioniert super. Also da ist auch Verständnis auf beiden Seiten. Natürlich kriegt man ab und an mal einen Spruch gedrückt. Wenn man auf der falschen Seite sitzt und ein braunes Shirt anhat oder ein braunes Hemd, da muss man schon mit der Farbgebung auch aufpassen. Aber im Endeffekt sind das auch alles Profis und die Rivalität wird vielleicht auf den Rängen mehr ausgetragen als in der Geschäftsstelle. Von daher können wir uns da eigentlich immer ganz gut verständigen auf allen Seiten.
Ich dachte erst, es wird eine sehr diplomatische Antwort, aber...
War das keine diplomatische Antwort?
Ein bisschen, aber irgendwie dann auch ehrlich und authentisch, weil es ja wirklich so ist.
Okay.
Also, und trotzdem da viel Begeisterung mit reinspielt. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt schon einige Projekte eben auch im Fußballumfeld gemacht. Das HSV-Stadion habt ihr jetzt für die Euro umgebaut. Jetzt ist die EM natürlich dieses Jahr. Wir wissen aber alle, dass sowas natürlich nicht irgendwie 2 Monate vorher entschieden wird. Kannst du so ein bisschen was dazu erzählen, wie es überhaupt zu dem Projekt kam, wie du dazu gekommen bist, auch ganz persönlich, und seit wann das überhaupt läuft und was für Schritte ihr da vielleicht auch gemacht habt, also dass du uns einfach ein bisschen Kontext gibst?
Vor 7 Jahren habe ich bei Dresden Sommer angefangen mit einer Festanstellung. Ich war davor Student bei Dreso und durfte dann gleich in diesen Bereich rutschen, Sports and Entertainment. Und der HSV war im Endeffekt hier aus Hamburg heraus unser erster großer Kunde, mit dem wir dann verschiedene Themen gestaltet haben. Ging um eine Arealsentwicklung und vor allem auch um ein Medizinzentrum, was derzeit immer noch kurz vor der Fertigstellung ist und unser erstes Projekt sozusagen mit dem HSV eigentlich darstellt. Das wird da direkt ans Stadion gebaut. Und wir haben dann, glaube ich, 2017, 18, kam dann das Thema Europameisterschaft auf. Und da wir ja schon in guter Verbindung zum HSV waren, kam dann eben auch die Anfrage vom HSV: Hier, das Ziel von Deutschland ist, die Europameisterschaft 2024 auszutragen. Deutschland will sich jetzt bei der UEFA bewerben und wir als Stadion müssen unseren Beitrag leisten, indem wir die sogenannten Tournament Requirements, also die Anforderungen der UEFA an das Stadion, bewerten, sagen, was wir an unserem Stadion machen müssen, damit wir diese Anforderungen erfüllen, die die UEFA an uns stellt. Und liebes Dresden-Sommer-Team, sagt uns mal, wie viel das kostet, wenn wir das machen wollen.
Ganz einfache Frage.
Ja, ganz einfach. Sag mal Bescheid, wie das in 7 Jahren, wie viel das dann kostet. Das ist natürlich auch eine heiße These. Aber ja, haben wir dann im Endeffekt gemacht. Also wir haben die Tournament Requirements genommen und haben uns das Stadion genommen und haben Lücken aufgenommen, die gefüllt werden müssen, haben eben die Maßnahmen daraus abgeleitet, wer was wann zu tun hat, und hinter alles eine Zahl geschrieben. Haben das dann auch in Bilder, in sogenannte Overlay-Planung gepackt. Also jede Anforderung, die die UEFA an uns gestellt hat oder an das Stadion, haben wir auch planerisch nachgewiesen, dass wir die erfüllen können. Mhm. Und wir haben halt auch viel mit den Kapazitäten gearbeitet. Wie viele Plätze sind wirklich da in dem UEFA-Setup? Wie viele Plätze gibt es im Endeffekt im Stadion dann noch? Und ja, wir haben auch viel mit der Inklusion gearbeitet. Also weil die UEFA auch hohe Anforderungen an Rollstuhlfahrerplätze zum Beispiel gestellt hat, mussten wir auch in dem Stadion ein gewisses Konzept entwickeln, wie wir diese Anforderungen erfüllen können. Und alles ist dann im Endeffekt in eine nationale Bewerbung eingegangen. Diese nationale Bewerbung diente dann im Endeffekt dazu, dass der DFB, also der Deutsche Fußballbund, entscheiden kann, mit welchen 10 Stadien sie ins Rennen gehen bei der UEFA. Und das war eigentlich so der, nachdem da wir ganz gut abgeschnitten haben, überdurchschnittlich, möchte man sagen, im Ranking, haben wir ja dann in der nationalen Auswahl mit dem HSV zusammen den Zuschlag bekommen. Und ja, das ging dann in die internationale Phase im Endeffekt, ja.
Gab es denn neben der Barrierefreiheit, die du jetzt schon genannt hast, auch noch weitere Anforderungen, die du irgendwie erzählen darfst? Also wo du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was ihr da konkret umsetzen musstet, was da Maßnahmen waren, um UEFA-gerecht zu werden?
Die Barrierefreiheit, die Rollstuhlfahrerplätze waren halt eine sehr umfangreiche Maßnahme, weil so Rollstuhlfahrer nachträglich in ein Stadion zu bauen, möglichst dauerhaft, war ja auch das Ziel. Wir hatten auch Ideen, irgendwelche temporären Konstruktionen reinzusetzen, hat der HSV dann aber, glaube ich, richtigerweise verworfen und gesagt, das wollen wir dauerhaft haben. Hat natürlich einen gewissen Aufwand bedeutet mit Rampen, Neigungen etc. Da muss man dann ja auch, das Stadion ist ja aus den 2000er Jahren, frühe 2000er Jahre, da hat man jetzt leider noch nicht so viel in die Richtung gedacht. Und deswegen musste man da eben auch über Rampen viel nachdenken, Rampen nachträglich einbauen etc. Dann waren Toiletten ein großes Thema.
Okay.
Auch da ist einfach die alte Last des Stadions, dass früher viel mehr Männer als Frauen ins Stadion gegangen sind. So ist auch irgendwie die Toilettensituation. Und wenn man sich so anschaut, Marie war da im Stadion. Ich glaube, man kommt da schon auch eher Richtung 50-50 mittlerweile, was Frauen und Männer angeht bei so einem internationalen Turnier. Je nachdem, wo man sitzt auch. Ne? Natürlich gibt es auch bei internationalen Turnieren einen gewissen Fankern, der wahrscheinlich eher männlich ist. Aber wenn du so in den neutraleren Bereichen bist, ich war jetzt auch bei 2 Spielen tatsächlich, durfte ich dabei sein. Da sind ja auch viele Familien einfach da. Ne? Ist ja, die Europameisterschaft soll ja auch eher ein Familien-Event sein als ein Hardcore-Fan-Event. So.
Ja, voll.
Von daher mussten halt im Endeffekt die Toiletten auch in die Richtung angepasst werden. Und dann halt viele technische Themen. Mhm. Flutlichtanlage war ein großes Thema, dass die gewisse Lichtwerte erreichen muss, dass die aber auch eine Ausfallsicherheit gewährleisten muss. Also das Licht darf nicht einfach ausgehen, sondern muss halt innerhalb von wenigen Sekunden wieder bei 100% da sein. Das ist mal aus Sicherheitsgründen, aber im Endeffekt hat man auch gelernt in dem Prozess, das Fernsehbild ist heilig. Wenn der Bildschirm schwarz ist, dann wird kein Geld verdient mit Werbung und dann ist die UEFA sauer und ist ja auch berechtigt. Die schaffen nicht umsonst so eine Aufmerksamkeit, die wollen sich natürlich auch vergütet sehen.
Ja, natürlich.
Und das war eben dann eine große Sache, die ganze Stromversorgung des Stadions so aufzuziehen, dass das Flutlicht wirklich zu 100% redundant ist. Dann haben wir mit der Beschallungsanlage noch sehr viel gearbeitet. Also das war jetzt weniger eine Anforderung der UEFA, sondern auch eher so eine dauerhafte Sache für den HSV, einfach um den Eventcharakter im Stadion auch ein bisschen zu pushen. Also die alte Anlage hatte halt nicht so viel Wumms, ne, und hat nicht so viel Power gegeben für alle Fans. Und wenn man jetzt in dem Stadion steht und die Torhymne klingt, das hat schon was. Also das spürt man dann auch. Und das war auch eine tolle Investition, die wir da begleitet haben. Und ja, für diese ganze Technikgeschichte 5G kam auch noch, also auch der Mobilfunkausbau im Stadion für die Europameisterschaft kam auch noch mit rein. Das waren so die Sachen, die alle dann ins Dach noch gehängt werden mussten. Wow. Das ist natürlich auch alles ein Ticken schwerer. Das heißt, da war viel Statik auch noch im Spiel, Ertüchtigung etc. Nebenbei hat der HSV noch die komplette Membran des Daches getauscht. Also da ist auf jeden Fall viel passiert, auch was diese dauerhaften Investitionen angeht in das Stadion. Und das ja auch, hat man 2006 ja auch gemerkt, ist dann auch so ein positiver Effekt eines solchen Turniers, dass Investitionen getätigt werden, dass die Substanz erhalten und modernisiert wird, einfach für längere Zeit. Und das hat das Volksparkstadion im Endeffekt echt nach vorne gebracht, diese UEFA-Anforderung.
Genau, jetzt hast du von vielen Veränderungen berichtet, die sozusagen anlässlich der Euro passiert sind, die natürlich aber auch generell im Stadion vorteilhaft sind, wenn wir langfristig denken. Ich muss jetzt gestehen, als ich in Düsseldorf im Stadion war, ich war wie gesagt schon mal zum Bundesligaspiel da und jetzt nochmal zum EM-Spiel. Für mich war außerhalb der, wir malen draußen ein bisschen Euro 2024 Logo drauf, wenig Veränderung zu sehen. Also da war ich überrascht. Macht jetzt Sinn nach dem, was du erzählt hast. Aber gibt es so eine Sache, wo du sagen würdest, das ist so der größte Unterschied vom Bundesliga-Stadion zum Euro 2024-Stadion, was man auch wirklich so als Zuschauer miterlebt?
Also als Zuschauer auf den Rängen, wenn du jetzt nicht gerade im VIP-Bereich bist oder im Kabinentrakt oder in der Geschäftsstelle, wo du ja als normaler Gast normalerweise nicht hinkommst, siehst du im Endeffekt die Bowl, also die Sitzbereiche oder Stehbereiche, die dann Sitzbereiche werden. Das ist schon massiv, finde ich zumindest. Ich habe es ja auch erlebt, was das bedeutet, dieses Stadion dann innerhalb von kürzester Zeit von einem Stehplatz-Bundesliga-Szenario oder Konfiguration hin zu einer All-Seater-Konfiguration, also das, was die UEFA eben fordert, an nur Sitzplätze, ist schon ein Riesenaufwand. Da reden wir über Tausende von Sitzschalen, die demontiert werden müssen und eingelagert, weggefahren, wieder remontiert werden müssen. Das steht uns jetzt bald bevor. Und was dann eben vor allem sehr großen Impact hat, ist die Medientribüne. Oder sagen wir mal, was ich gesagt habe, das Fernsehbild ist heilig. Das heißt halt auch, dass ich viele Fernsehbildwinkel, Kameramöglichkeiten, Kamerapodeste, die daraus resultieren, auch installieren muss. Ich brauche Studios, die in die Ränge reingebaut werden. Ich brauche Plattformen, wo dann die Experten stehen mit Blick ins Stadion. Und das killt ja alles dann Sitzplätze, die irgendwie demontiert und wieder remontiert werden müssen. Als Fan, der öfters ins Stadion geht, siehst du schon die Veränderung, was so gerade die Medientribüne angeht. Also wir reden zum Beispiel im Volksparkstadion, reden wir davon, dass in der Bundesliga ein Block mit Medienplätzen belegt ist und bei der Europameisterschaft sind es, glaube ich, 5 Blöcke. Also eine Verfünffachung der Medienarbeitsplätze, die wiederum zulasten der normalen Sitzplätze geht. Und das ist schon auch ein Erscheinungsbild, das sich ändert. Ich gebe dir recht, es sind viele Designelemente, die man dann sieht, die das ganze Fernsehbild dann ja auch wieder im Endeffekt pushen, weil das Stadion voll im Euro-Layout ist. Aber ja, ich finde, vor allem auf den Rängen gibt es massive Änderungen in dem Sinne.
Man merkt es ja auch live im Wohnzimmer, wenn man dann tatsächlich das Fernsehbild beachtet, dass einfach unglaublich viele verschiedene Orte gezeigt werden, wo Moderationen laufen, Diskussionen geführt werden von ExpertInnen. Da muss ja auch der Raum für geschafft werden. Teilweise gibt es ja noch Schalten ins Studio rüber mit Sicherheit. Die werden nicht alle vor Ort im Stadion sein. Aber da ist schon viel mehr los als bei einem normalen Fußballspiel, was übertragen wird.
Ja, also wie gesagt, diese ganze Kamerageschichte ist wirklich massiv. Und wenn wir jetzt wieder auf unsere Arbeit so ein bisschen zu sprechen bekommen, wir mussten ja dafür Sorge tragen, dass all diese Kamerapositionen geschaffen werden können. Und das hatte ich jetzt über Sitze und so, hatte ich schon philosophiert. Aber brauchst du ja für jedes Kamera, brauchst du Kabel. Also wir mussten Löcher durch die Kabinenwände bohren, weil in der Kabine eine Kamera aufgehängt werden sollte, ne? Für dieses ganze Mitnehmen der Fans, nah dran sein, im Spielertunnel die Kamera, ne? Überall sind Kameras auf die Leute gerichtet. In den VIP-Bereichen gibt's eigene Interviewpositionen und solche Geschichten. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Bildmaterial produziert wird. Aber schon eine schöne Aufgabe auch zu sehen, aus welchen Blickwinkeln man auch so ein Event dann auch bildlich festhalten kann. Und auch wenn man im Stadion ist, ich habe noch nie so viele Kameraleute rumlaufen sehen, auch auf den Rängen. Also alle 5 Minuten läuft einer mit einer Kamera an dir vorbei und filmt in die Fans rein. So. Und ich finde die Bilder ja auch echt gut, die da produziert werden, auch die dann ins Fernsehen übertragen werden, also auch in die Fans rein und so. Also es ist schon sehr gelungen und der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese hohen Anforderungen, die hohen Standards, die die UEFA setzt, da umzusetzen. Ja.
Unglaublich. Und wo jetzt auch so viel Technik dort verbaut ist, ist ja wahrscheinlich Bausicherheit auch ein wichtiger Aspekt. Brandschutz, wie sieht's damit aus, wenn da so viele Kabel und Kameras und Lichtflutanlagen sind? Wie macht man denn da so ein Stadion sicher? Also muss man da Dinge ändern auch oder?
Spontan, würde ich sagen. Also du reagierst eigentlich nur noch. Ich hatte ja vorhin über die nationale Bewerbung gesprochen. Danach ging es ja weiter über die internationale Bewerbung, wo wir dabei waren. Dann hatte ich über das Thema Begleitung dieser investiven Maßnahmen gesprochen, wo wir im Wesentlichen klassische Projektsteuerung gemacht haben bei der Umsetzung dieser ganzen langfristigen Investitionen oder Teile dieser, zum Beispiel Flutlicht, Beschallung, Catwalk etc. Und dann kam ja diese ganze, sag ich mal, das Event-Layout, die temporären Maßnahmen, die Kamerapodeste, die Sitzschalen, draußen noch ein Zelt aufbauen für die Medienleute, solche Sachen kamen dann.
Ja.
Und das durften wir dann bei Dresden Sommer für den HSV in Baugenehmigungssprache umsetzen, in baubehördliche Sprache umsetzen, was so, da treffen halt leider so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Wenn die UEFA kommt und ihr Event-Layout da in das Stadion reinprügeln will und um das Stadion herum und wir müssen erstmal einen Antrag stellen. Na, dann hat die Behörde erstmal 3 Monate Zeit und als man denen gesagt hat, dass 3 Monate Prüfprozess ist, haben die gedacht, wo sind wir denn hier? Ich muss den Behörden in Hamburg echt ein Lob aussprechen. Es gab, glaube ich, wenig so konstruktive und schnelle Baugenehmigungsverfahren wie jetzt für dieses Turnier. Also da wurde auch nichts beschönigt oder irgendwie durchgewunken oder so, sondern es wurden schon auch konkrete Nachfragen gestellt und sehr penibel auch nachverfolgt und kontrolliert, aber halt in einer sehr, sehr guten Dynamik. Also wir haben alle Fristen gehalten. Alles ist auch abgenommen und über Prüfstatiker und Brandschutzsachverständigen dieser Welt begutachtet und für gut befunden. Also das, was wir haben leiten dürfen, ist in dem Sinne gut über die Bühne gegangen.
Eine Frage brennt mir tatsächlich zu diesem Thema Sicherheit, weil Sicherheit hat ja viele Aspekte, ne? Also natürlich die Sicherheit der Menschen, die da im Stadion sind an erster Stelle, aber in gewisser Art und Weise ja auch die Sicherheit der Spieler. Und jetzt haben wir ja alle das Riesen-Eklat um den Frankfurter Rasen mitbekommen, wo ja irgendwie sich teilweise auch Spieler verletzt haben etc. Und dann gab es ein Spiel in Dortmund, wo der Rasen gut war, aber wo es wirklich geregnet hat ohne Ende, es hat gewittert, das Spiel musste unterbrochen werden. Und da wiederum war ich überrascht, dass die Drainage des Rasens scheinbar sehr gut war, weil im Stadion sind alle abgesoffen. Ich erinnere mich noch an die Bilder, wie irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren 2 Dänen, die irgendwie sich gefühlt geduscht haben im Wasser, Wasser runter, ran.
Ja.
Ja. Und der Rasen war dann sehr schnell wieder bespielbar. Habt ihr sowas auch mit bedacht?
Also ja, was so die Drainage angeht, ist, glaube ich, ein Thema, was man beim Bau auch berücksichtigen muss. Das war jetzt aber, glaube ich, durch die Bundesliga und die Anforderungen und vielleicht auch Champions League, Dortmund ist ja auch öfters mal da, ist, glaube ich, was den Rasen angeht, sind wir schon sehr, sehr weit. Was diese Duschen angeht, wurde ich witzigerweise gestern auch darauf angesprochen, wie das denn sein kann. Jetzt bin ich ja auch irgendwie Bauingenieur und habe auch mal mich so ein bisschen mit Statik auseinandergesetzt. Aber im Dortmunder Stadion bin ich gar nicht drin. Wie bei jedem Gebäude gibt es eine Notentwässerung. Wenn zu viel Wasser auf dem Dach ist, dann geht das einen anderen Weg als den normalen Weg, eben über die Regenrinnen zur Seite weg. Wenn halt zu viel Wasser drin ist, dann läuft es halt einfach über, kontrolliert. Und das scheint in Dortmund, wie gesagt, gefährliches Halbwissen der Fall gewesen zu sein. Und das war alles in dem Sinne kontrolliert und gut so, weil es wäre noch döver gewesen, wenn zu viel Wasser auf dem Dach steht und das zu viel Last auf das Dach bringt. Vielleicht hätte man, aber auch da stecke ich nicht so tief drin, vielleicht hätte man das Dach anders neigen müssen, dass es vielleicht nach außen entwässert und nicht nach innen. Aber das ist wahrscheinlich konstruktiv bedingt einfach. Ich kann nur sagen, beim Volksparkstadion, als die Membran getauscht wurde, dann wurde auch die Notentwässerung bedacht, dass die bestenfalls nach außen geht. Ist auch ein anderer Dachtyp. Also wir haben da eine Membran drin. Dortmund ist, glaube ich, ein anderer Typ Dach.
Aber es ist ja schön, auf alle Fälle zu hören, dass du schon so auch Visionen hast, wie es zukünftig sein könnte und was man anders machen könnte.
Also es war Notentwässerung nach außen auf jeden Fall.
Ja. Aber zukünftige Projekte ist da ein ganz schönes Stichwort, beziehungsweise Ideen und Innovationen. Wir haben ja jetzt in Deutschland den Fall, dass sozusagen die Stadien aufgerüstet wurden für die Euro 2024. Es wurde ja keins neu gebaut, was natürlich auch einen Nachhaltigkeitsaspekt hat, weil was komplett neu zu bauen ist natürlich nochmal, ja, unter Umständen weniger nachhaltig, wenn was abgerissen werden muss, natürlich energetisch aber wieder besser. Aber gibt es ein Stadion, wenn du jetzt mal dein Stadion der Zukunft bauen könntest oder visionieren könntest, gibt es so ein Stadion, wo du sagst, das ist für dich so das Nonplusultra? Und was sind die Faktoren, die es für dich zu diesem Nonplusultra-Stadion machen?
Ich befürchte, dass es das nicht gibt, das eine Stadion, sondern wenn ich es mir aussuchen dürfte, ist es halt ein Sammelsurium an positiven Aspekten verschiedener Stadien. Also das Bernabeu, das neue in Madrid, ist schon eine Nummer. Auch was den Rasen angeht, die können den ja im Boden versenken und dann ist die Fläche frei im Stadion für andere Nutzungen und der Rasen ist aber trotzdem mit Licht ausgestattet. Ob das dann wiederum die nachhaltigste Lösung ist, weiß ich nicht, deswegen sage ich Sammelsurium. Und wenn man nach Amerika schaut, einfach die Investition, die da in Stadien für die NFL, jüngst auch eher für den Fußball, ja, kommt ja auch in Amerika jetzt wieder mehr. Das ist schon schön zu sehen, was so geht, wie groß man das denken kann. Würde, glaube ich, in Deutschland jetzt nicht so Anklang finden, aber dieser Distriktgedanke rund um dein Stadion wird ja in Amerika viel mehr gedacht. Und nicht nur das Stadion für das Erlebnis des Spiels oder der Veranstaltung da ist, sondern dass drumherum einfach auch viel passiert zwischen den Veranstaltungen. Also dieses Entertainment District nennen die das im Endeffekt, dass du an einer Stelle verschiedene, dann hast du da noch eine Halle, dann hast du da ein Hotel, dann hast du da vielleicht noch ein Büro. Ne, oder in England wohnst du sogar mittlerweile in diesen Stadionkomplexen. Von daher, also diese, ja, rund ums neue Wembley-Stadion gibt's auch Wohnungen. Also gut, die Engländer kennen das, ne? Da hast du deine Reihenhaus-Batterie und am Ende vom Reihenhaus steht ein Stadion. Also das saugen die auch mit auf. Ist immer ein kulturelles Ding. Was ich auch immer gut finde, ist die Neigung der Ränge so steil wie möglich zu gestalten, weil das halt dann diesen Kesseleffekt hat. Das kann das Bernabeu halt von der Pike auf schon. Das finde ich immer ganz schön. Das wirst du, wenn du ins Olympiastadion vielleicht dann nochmal gehst nach Berlin, Marie, wirst du merken, dass das da ziemlich anders ist. Da bist du ziemlich weit weg und das hat dann halt vielleicht weniger Atmosphäre als so ein steiler Rang. Und dann würde ich es natürlich, wenn ich jetzt das Stadion der Zukunft, hast du mich ja gefragt, dann würde ich, bring die immer durcheinander, Nottingham Forest oder Forest Rovers oder so heißen die. Da gibt's einen Entwurf von Zaha Hadid zu einem Holzstadion. Das wäre natürlich auch eine Nummer, also rein optisch auch gesehen und Thema Nachhaltigkeit wäre natürlich schon spektakulär zu sehen, sowas. Das hat schon Eindruck gemacht, als ich da die ersten Bilder gesehen habe. Im Endeffekt, das, was wir, glaube ich, in Deutschland auch schon an vielen Stellen sehr, sehr gut machen, dass die Event auch ein bisschen gepusht wird. Thema Schallungsanlage. Das Volksparkstadion kann ja noch viel mehr durch diese investiven Maßnahmen, als wir wirklich zeigen können und dürfen, was auch gerade die Lichtanlage angeht. Es gibt ganz schöne Bilder, als man das dann mal wirklich gezeigt hat, was das Stadion kann, was die Lichtanlage angeht. Also der HSV hat das Derby gewonnen gegen FC St. Pauli und wir hatten die Lichtanlage gerade mehr oder weniger so bereit, dass sie bunt leuchten kann. Und dann hat das Stadion Mut bewiesen und einfach mal das Licht ausgemacht und nur noch blaues Licht leuchten lassen. Naja, und diese Atmosphäre, die da geherrscht hat in diesem Stadion, du hast gerade das Derby gewonnen, alle sind heiß, auf einmal geht das Licht aus und das ganze Stadion leuchtet blau. Das war, ja, das, Gänsehaut. Gänsehaut ist so, ja. Und auch Gänsehaut hatte ich auch, als die Beschallungsanlage das erste Mal gelaufen ist im neuen Stadion und diese Hymne von der Europameisterschaft kam, da habe ich dann auch so gemerkt, diese Beschallungsanlage macht was mit einem, das Event wird besser dadurch. Also diese ganzen Techniken, die technische Unterstützung des Events, einfach zu pushen gehört für mich auch zum Stadion der Zukunft. Und über allem muss im Endeffekt, das merke ich jetzt hier auch wieder jüngst an diesem Beispiel, muss die Flexibilität, die Multifunktionalität eines Venues stehen. Weil jetzt ist die Europameisterschaft vorbei. Als nächstes kommt American Football ins Volksparkstadion. Die haben wieder andere Anforderungen. Da geht's dann halt auch so um banale Themen wie eine Footballmannschaft besteht halt aus relativ vielen Leuten. Ja, und eine Fußballkabine ist aber relativ klein dagegen.
Ja.
Ne? Also muss man dann vielleicht auch bis hin zum Kabinentrakt denken, dass da vielleicht auch andere Disziplinen gespielt werden. Dann kommt Taylor Swift als nächstes. Die will auch in die Kabine. Ich weiß nicht, ob die jetzt in so einer HSV-Rautenkabine sitzen will, sondern vielleicht will die noch...
Sportbecken.
Ja, vielleicht braucht die dann auch wieder einen anderen Rückzugsort, so Backstage-mäßig. So, ne? Vielleicht muss man da auch dann mehr drüber nachdenken. Und so kann man das vom Kabinentrakt über die Geschäftsstelle, Pressekonferenzraum ist auch so ein Thema, hat jede andere Anforderung, muss man einfach viel multifunktionaler denken, viel flexibler denken und dann halt bis hin in die Bowl rein. Thema Sitzplatz, Stehplatz, Riesenaufwand, das ganze Ding umzubauen. Da sind Menschen unterwegs mit Schlagschraubern, die Tausende von Muttern lösen, nur um diese Sitzschalen da rauszubekommen. Vielleicht geht das auch noch ein bisschen flexibler in Zukunft, wenn ich jetzt an das Stadion der Zukunft einfach denke auch. Ja.
Wenn wir jetzt überlegen, was so unser Fazit ist, würdest du sagen, dass eine EM dann gerade so eine Langfristigkeit, so eine Multifunktionalität und Flexibilität für ein Stadion pusht? Also, dass so ein großes Event dann dafür sorgt, dass ein Stadion künftig einfach mehr leisten kann, mehr in diesen Eventgedanken reingehen kann, dass es so ein Turbo ist, ein kleiner Treiber?
Bei bestehenden Stadien deckt es einfach Schwachstellen auf. Mhm. Also ich habe gerade den Pressekonferenzraum angesprochen, das war so ein kleines Thema, aber im Endeffekt zeigt so die Nachteile, die bestehende Stadien aktuell haben. Also die UEFA wollte den Pressekonferenzraum links rum haben, der HSV hat ihn rechts rum und leider war alles fest verbaut, was man da eingebaut hat, weil man halt immer nur rechts rum gedacht hat. Und jetzt so gerade rübergeschoben, dass es noch hält, aber wahrscheinlich wird es nicht mehr zurückgeschoben werden. Das ist wie mit dem Ikea-Pax-Schrank, den man nur zweimal aufbauen, auf- und abbauen kann. Ne? Vielleicht muss man das dann so in den Details auch einfach lernen und ja, hoffentlich dann eben, wenn ein neues Stadionprojekt aufkommt, eben die richtigen Leute auch am Start haben, die in solchen Details auch denken und diesen multifunktionalen Gedanken immer ganz, ganz hochhalten.
Ja, danke dir, Tristan, für deine ganzen Insights, sowohl persönlicher als auch fachlicher Natur. Also ich habe ganz viel heute auch nochmal mitgenommen. Ich glaube, die Kleinteiligkeit, das Thema Medienpräsenz und vor allen Dingen sicherlich auch für unsere ZuhörerInnen interessant, wie dieses ganze Thema mit Dresden Sommer zusammenhängt, wie komplex auch das Ganze ist, welche unterschiedlichen Parteien damit eingebunden sind. Mich würde tatsächlich nochmal interessieren, ob zum Beispiel auch das mit den Baugenehmigungen in anderen Ländern schneller geht als in Deutschland. Aber das ist dann eher vielleicht Material, wenn wir den internationalen Vergleich starten, für eine weitere Folge. Wir sind nämlich damit am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt von Dresden Sommer.